Verlag CH Beck. Die Leseprobe.
Christoph Türke. Hyperaktiv. Man muss nur müde sein, Angst oder Schmerzen haben, an einer Enttäuschung laborieren oder nicht wissen, wie man sich entscheiden soll. Und schon kann man sich nicht mehr konzentrieren. Das ist ganz normal und zudem mit einer berechtigten Hoffnung verbunden. Sobald der Störfaktor beseitigt ist, wird die Konzentrationsfähigkeit wie von selbst zurückkehren. Im Folgenden geht es um etwas anderes. Die dramatisch wachsende Zahl von Kindern und Jugendlichen, die nie konzentrationsfähig geworden sind, bei nichts verweilen, nichts durchhalten können, jedes Spiel, jedes Geräusch, jeden freundschaftlichen Kontakt sogleich wieder unterbrechen, ohne dass es dafür eine klare Ursachenlage gäbe. Fachleute führen alles Mögliche an. Hirnstörungen, psychotische Disposition, zerrüttete Familienverhältnisse, niedrigen Sozialstatus, prinzipienlose Erziehung, zu viel Fernsehen. Doch ständige motorische Unruhe und gravierendes Aufmerksamkeitsdefizit findet sich auch bei Kindern, die keinerlei Hirndefekt aufweisen, nichts Psychotisches erkennen lassen und in wohlhabenden, halbwegs intakten Familien mit gemäßigtem Fernsehkonsum leben. Was fehlt ihnen? Die meisten Betroffenen, zumindest in Mitteleuropa und Nordamerika, haben genügend Nahrung und Kleidung. Nicht selten neigen sie zu Übergewicht und werfen weg, was ihnen nicht schmeckt. Oft verlangen sie nach Markenklamotten und tragen anderes nur widerwillig. Sie haben Zugang zu Schulen, Bibliotheken und modernen Geräten der Massenkommunikation, Fernseher, Computer, Handy. Sie verfügen über reichlich Spielzeug. Umso auffälliger, wie wenig Befriedigung sie aus diesen Dingen ziehen. Haben sie von alledem zu viel? Zumindest zeugt ihr Verhalten ebenso von Überdruss wie von Entbehrung. Irgendetwas Elementares muss in ihnen gestört sein. Deshalb stören sie ihrerseits ihre Umgebung und bringen Eltern und Lehrer gelegentlich an den Rand der Verzweiflung. Doch was ist gestört? Lange Zeit war Störung vorrangig ein Begriff des politischen Vokabulars. Störung der öffentlichen Ordnung war damit gemeint. Für die einen die Gefahr schlechthin, für andere der rettende Notausgang. Die europäische Arbeiterbewegung etwa war erklärtermaßen auf eine umfassende Störung eingeschliffener sozialer Abläufe aus. Nicht um das Gemeinwesen zu zerstören, sondern um zu verhindern, dass es die Mehrheit seiner Mitglieder ruiniert. Ihre Hauptstörungswaffe war die Niederlegung der Arbeit. Der Streik. Politischer Streik ist nie Selbstzweck. Stets unterbricht er die bestehende Ordnung um einer anderen, besseren Willen. Die Beteiligten wissen, dass sie nicht dauerhaft vom Streik und im Streik leben können. Kinder, die alles, was sie anfangen, sogleich wieder unterbrechen, wissen das nicht. Sie verstehen noch nichts von Politik und streiken dennoch. Ihr Streik ist kaum mehr als ein psychosomatischer Reflex, aber gerade deshalb etwas ganz Existenzielles. Sie bestreiken ebenso ihre Umgebung wie sich selbst. Aus Not, nicht aus Vorsatz oder Überzeugung. Im Vergleich dazu nimmt sich der politische Anarchismus nahezu gemütlich aus. Sein Optimismus, dass sich die menschlichen Verhältnisse von selbst harmonisch regeln werden, wenn nur erst alle staatlichen Institutionen und Gesetze beseitigt sind, zehrt vom Urvertrauen in eine alle Menschen umfassende kulturelle Grundstabilität. Dieses Vertrauen fehlt ADHS-Kindern. Ihr Anarchismus ist radikaler. Er widerlegt, dass kulturelle Stabilität gleichsam mit der Muttermilch eingesogen wird und zur menschlichen Grundausstattung gehört. Er erinnert daran, dass Kultur weder vom Himmel gefallen noch angeboren ist, dass alles, was die Menschheit von anderen Tierarten unterscheidet, mühsam erworben wurde. Evolutionstheoretisch weiß man das eigentlich. Es von Kindern des 21. Jahrhunderts demonstriert zu bekommen, ist gleichwohl erschütternd. Für die Fachleute aus Neurobiologie, Psychiatrie, Psychologie und Pädagogik sind diese Kinder Objekte detaillierter Defizitursachenforschung. Der Philosoph hingegen nimmt sie erst einmal als Subjekte wahr, die ihm Fragen stellen, durch ihr Verhalten. Was macht kulturelle Stabilität aus? Wie hat es zu ihr kommen können? Welche Opfer hat ihr Erwerb gekostet? Das sind nichts Geringeres als Menschwerdungsfragen. Sie nötigen dazu, das dunkle Kapitel der menschlichen Frühzeit erneut aufzuschlagen, sozusagen noch einmal von vorn anzufangen. Das kostet Selbstüberwindung. Aber es lohnt sich. Die gesamte Defizitursachenforschung rückt dadurch in neues Licht.
Weitere Infos unter www.chbeck.de. Sie hörten eine Audioproduktion des Literaturcafé.de.